Ich finde, ein harter Handkäse entwickelt sich erst, wenn man den 3-4 Tage bei Sonnenanstrahlung in der Handtasche hat. Dann hat man so einen richtigen Handkäse. Ne? Dann hat man auch mal, wenn man dann anfahren lässt, da hat man natürlich einen harten Handkäse eine Woche lang im Wohnzimmer stehen. Ansonsten ist der vom Proteingehalt und von der Handbarkeit hervorragend.
Das glaubt ja kein Mensch!
Und hier sind wir, die Handkäs-Ultras aus der Altstadt, die Hinterhofsänger. Und bei mir ist heute, verspätet an einem Mittwoch, aber scheißegal, Florian Schlecht von der AZ.
Hallo, nicht der größte Handkäs-Fan, ich kaufe ihn aber tatsächlich immer ganz gern, weil mein Kater ihn so gerne frisst.
Echt jetzt?
Ja,
dein Muskelkater?
Noch, aber der hat noch keinen fahren lassen davon. Hoffe ich zumindest.
Also, wenn Markus Rühl sagt, das ist gut für den Muskelaufbau, weil ordentlich Proteine, wenig Fett, dann hast du einen stabilen Kater. Also ich würde behaupten, du hast kein Garfield zu Hause sitzen.
Nee, muskulös, ne? Also so quasi wie der Besitzer, kann man ja dann tatsächlich sagen, ja, eine absolute Muskelmaschine.
Eine rote Katze?
Ja.
Ja, wie das Herrchen halt, ne?
Ja.
Ja, schön.
Ohne Sommersprossen.
So ohne, okay. Aber wo, also Handkäse, aber dann schön eingelegt, Zwiebele, Butter und schön Graubrot.
Ja, also das ist dann schon mein Ding. Ich glaube, so einer Katze das mit Zwiebeln und eingelegt zu geben, dann kommt der Tierschutz vorbei.
Kümmel oder kein Kümmel ist jetzt auch so eine Frage.
Bei mir kein Kümmel. Wie ist bei dir?
Kümmel.
Ja?
Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwas hat mit mir als Kind nicht gestimmt. Ich fand, als ich ganz klein war, fand ich Kümmelstangen total geil. Einfach mit Butter. Und dann habe ich Brezeln entdeckt, beziehungsweise Laugenstangen, etwas, was es hier nicht gibt. Das ist übrigens eine riesige Kulturlücke, weil hier kriegst du ja maximal diese Laugenbrötchen, aber die sind nicht so geil. Und dann gibt es vielleicht noch ein Laugenzöpfchen, aber nein, eine Laugenstange, dieses profane, göttlich geformte, wunderbar daumendick mit Butter bestrichene Gerät der Backkunst fehlt mir in der Mensa-Kultur. Ich möchte das gerne anregen, falls jemand von den hiesigen Backketten zuhört, ich täte es in rauen Mengen kaufen. Und das könnte man zum Beispiel auch sehr gut mit Handkäse belegen.
Sehr gut. Ja, ich musste mich erstmal wirklich überzeugen vom Handkäse. Am Anfang dachte ich, als ich nach Mainz gezogen war, was ist das denn hier für eine eigenartige Kultur? Inzwischen esse ich es ganz gerne. Hab mich dann aber jetzt auch mal so gefragt nach dem Intro, ob so die Muckis, die Dominic Quar dann da hat. Also wie viel Handkäse musst du dafür essen?
Wie oft stand der Handkäsefuchs bei denen im Wohnzimmer, ist die Gegenfrage. Also,
aber schon die Frage, ne? Also isst du da dann einen kompletten Handkäse, isst du gleich 8 am Stück?
Ja, geht die Frage an mich jetzt?
Muskelaufbautraining, ja natürlich. Also du bist ja der Einzige, der hier noch sitzt.
Also ja, also.
Ich habe keinen Handkäse, den ich fragen kann.
Ja. Tatsächlich ist es so, es gibt ja die kleinen Päckchen, diese kleinen runden Päckchen. Die mag ich nicht so gerne, ich hole mir dann lieber so die großen und dann sind so 2 bis 4 da drin. Normalerweise 2, die ich dann auch direkt einlege. Und traditionell schaffe ich dann so fürs Abendbrot nach dem Training 1,5 und vergesse den anderen. Und jeder Mensa weiß, das ist eine tickende Zeitbombe in deinem Kühlschrank. Ja, ich sag mal, die Gase, die dabei entstehen, die sind tolerierbar. Aber wenn du dann 3 oder 4 oder 5 oder 2 Wochen später die Tupperware findest im Kühlschrank, dann ist das wirklich gefährlich und du hast eher Angst davor, die Tupperware aufzumachen, als an dem Abend des Verzehrs zu pupsen, sage ich mal so. Also, aber es schmeckt, also mir persönlich schmeckt es sehr, sehr gut. Ich mag es auch gerne, wenn er noch ein bisschen durchgezogen ist. Also gerne einen Tag darf der schon mal ziehen. Aber zu lang, nee, so ein großer Essig-Fan bin ich dann auch nicht. Aber es muss für mich ein Essig sein, der fratzig ist. Also der muss richtig knallen, der Essig.
Ich habe, glaube ich, Dominic Quar sogar die Tage mal im Interview. Ja, da muss ich immer fragen, ob auch ähnlich dann Handkäse so sein Erfolgsrezept ist oder nicht.
Ja, du hast ja letztens gesagt, Danny da Costa hat ja zum Beispiel auch richtig Muskelmasse draufgepappt. Robin Zentner ist ja auch, hat ja auch mit Dominic Quar zusammen und Markus Rühl, falls die Leute es jetzt nicht erkannt haben, es war Markus Rühl, seines Zeichens ein sehr erfolgreicher Bodybuilder.
Und Bekannter von Dominic Kaur, das muss man glaube ich jetzt in dem Zusammenhang sagen. Freund sogar.
Freund,
ne? Genau, haben sich mal vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren kennengelernt, ja, und er war ja im Stadion dann auch am Wochenende und hat dann auch die Muskeln gezeigt. Mainz 05 hat das dann ja auch über seine Channels gespielt und ja, ich fand am Ende, dass Dominic Kaur sich da jetzt auch so krass erstmal nicht verstecken musste, tatsächlich.
Nee, tatsächlich nicht, aber weil du die beiden, tatsächlich nicht. Und weil ich die beiden gerade angesprochen habe, die ja auch mit Dominic Kaur befreundet sind, auch mit Danny da Costa und Robin Zentner, Menschen mit stabilen Oberkörpern, könnte man sagen. Du hast gesagt, Danny da Costa aus der Nähe ist schon eindrucksvoll geworden. Also es scheint so, Handcase Mafia kriegt bei Mainz 05 ein ganz, ganz neues Bedeutungsfeld. Und vielleicht erklärt das die ein oder andere Leistungsstelle. Vielleicht gab es ein Embargo auf Handcase und wir haben es alle nicht mitbekommen und Eintracht Frankfurt hat es irgendwie so geschafft, weißt du, über den Rhein den Handcase-Verkehr zu stoppen und dann gab es auf einmal einen Leistungseinbruch. You never know, ja? Ja. Könnte auf jeden Fall passiert sein. Wofür es kein Handelsembargo gibt und es ist wieder draußen, es ist wunderbar. Ich halte es gerade in Händen. Ich habe es heute im Briefkasten gehabt. Es ist wieder da. Es war einmal das Fanzine. Diesmal mit dem Thema vergessen 05er. Liebe Leute, die letzten Magazine waren schon der absolut heiße Scheiß. Liebe Grüße raus an Nils. Wir machen auch mit Nils noch eine Sendung dazu. Es gab auch schon eine Lesung im Fanhaus. Ich konnte leider nicht dabei sein, aus denselben Gründen, warum ich auch am Montagabend keinen Podcast aufnehmen konnte. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon auf die Lektüre. Ein schöner, was ist denn das? Ist das ein Holzschnitt? Ist das ein Linolschnitt vorne drauf? Eines Reisenden vorm Dom. Wunderbar, besorgt es euch.
Optisch sehr schön und man muss auch sagen, wahnsinnige, wichtige Fleiß- und Recherchearbeit.
Unfassbar stark, die Geschichte von Mainz 05 so aufzuarbeiten, so fundiert, so akribisch, das macht einfach auch Spaß zu lesen. Und es hat auch letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht, war es letztes Jahr? Oder vor anderthalb Jahren Spaß gemacht, das Hörspiel dazu zu produzieren. Ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr so ausführlich machen werden, aber auf jeden Fall wird es noch eine Sendung dazu geben. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Und viel Einsatz von den Fans gab es auch an diesem Spieltag und von Vereinsseite auch. Denn, surprise, surprise, der Verein hat sich auf einmal doch offen dazu bekannt, so, wir wollen jetzt doch nach Europa.
Ja, das war eine große Überraschung, als dann auf einmal das Banner am Staatstheater hing. Man muss aber halt dazu sagen, also die Spieler, die haben ja da schon länger kein Blatt vor den Mund genommen. Und ich glaube, wenn man da auch Nadim Amiri immer gefragt hat, das ist jetzt nicht der Typ Fußballer, der dann sagt, ah nee, wir gucken da von Spiel zu Spiel und ich weiß ja jetzt nicht, in Europa. Der hat ja schon sehr klar formuliert, andere Spieler auch. Ich meine, auch ein Kassier hat ja gesagt, mit Blick auf Wechselambition, ich will nächstes Jahr in Europa spielen. Ja, also dann ist ja wahrscheinlich schon auch der Wunsch drin, dass man das mit Mainz 05 macht. Verein hat sich jetzt relativ lange da gesträubt, sich klar zu bekennen und dann war es aber, fand ich schon so, die Eröffnung von Bo Henriksen in der Pressekonferenz, der auf einmal sagte so, wir jagen jetzt etwas, wir können etwas erreichen. Da hat er es gar nicht so bewusst in den Mund genommen mit Europa und am nächsten Tag wusste man dann mit dem Banner, okay, jetzt geht's los, jetzt darf man von Europa sprechen.
Hattest du auch das Gefühl, man hat einfach so ein bisschen probiert, den letztjährigen Abstiegskampf umzupinseln? Also ich hatte das Gefühl, man hat dem Abstiegsgespenst so ein goldenes Ketchup umgehangen, damit es jetzt geil wird und nach Europa aussieht.
Ja, eindeutig. Also mein Eindruck war schon bei der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass Bo Henriksen wirklich versucht hat, so diese Kräfte des Abstiegskampfs wieder zu mobilisieren. Er hatte da ja eine, auf Englisch übrigens dann ja auch wieder, ja, also Englisch ist ja so die Sprache, in die er immer geht, wenn er etwas wirklich Wichtiges für ihn vermitteln möchte, ja, also was Emotionales auch vermitteln möchte, weil er das einfach viel eindringlicher rüberbringt als in der deutschen Sprache. Und die Sprache, die er da so gehalten hatte, die hat einen ja schon wirklich gefesselt und elektrisiert und es war eigentlich so wie im Abstiegskampf vergangenes Jahr und ich habe dann schon nach der Pressekonferenz reihenweise WhatsApps gehabt von Leuten, die so geschrieben haben, oh krass, wäre ich jetzt Spieler, da würde ich jetzt richtig brennen, wenn ich auf den Platz gehe am Wochenende.
Ich fand es halt sehr, sehr gut, dass sich der Verein endlich mal dazu bekannt hat. Das möchte ich erstmal positiv herausstellen. Meiner Meinung nach auch überfällig, ehrlicherweise, vielleicht auch verspätet, hatte so ein bisschen letzte Patrone-Vibes für mich, weil es ist schon länger klar, dass die Mannschaft nicht mehr absteigt und ehrlicherweise war es zwischenzeitlich auch schwer vorstellbar, dass diese Mannschaft es nicht in irgendeinen europäischen Wettbewerb schafft. Jetzt ist es wieder vorstellbar, dass man doch wieder im grauen Mittelfeld landet, so wie die Tendenz gerade ist. Und dieses niemals aufgeben, muss ich ehrlich sagen, hat mich nicht gekriegt, weil es für mich ganz klar mit Abstiegskampf assoziiert ist. Es umzumünzen auf Europa hat für mich nicht so gut funktioniert, ehrlicherweise. Was jetzt aber nichts den Worten von Henriksen und seiner Emotionalität die Funktion nimmt oder irgendeine Kraft wegnimmt. Das hat trotzdem auf mich übergegriffen. Aber diese Banner, dann auch noch das am Rathaus, ich muss ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, da würde der Verein das aus der Hand geben. Und dann kommt es halt aus der Szene. Dann kommt es von den Fans selbst. Dann kommt es auch von, ich meine, es kommt noch mal ganz anders an und es mobilisiert auch noch mal anders. Und ja, so wirkt es ein bisschen generisch und dann für mich halt einfach, haben wir das Banner noch vom letzten Jahr, schreib mal schnell was anderes daneben. Und deswegen hatte es für mich nicht so diesen mitreißenden Faktor.
Ich kenne jetzt keine Zahlen, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass dieser Slogan von niemals aufgeben halt hier in der Stadt wirklich eine unglaubliche Bekanntheit erreicht hat. Ja, also das war ja schon eine Marketingkampagne im vergangenen Jahr, die ja wirklich brutal gefruchtet hat. Ja, also ich glaube, wir hatten es ja mal, du bist die Bahnhofsstufen hochgelaufen und quasi an jeder Stufe klebte niemals aufgeben und an jedem Gebäude hing es tatsächlich. Deswegen konnte ich mir den Gedanken schon ein bisschen erschließen. Unterschied ist aber natürlich schon im Vergleich zur vergangenen Saison, da warst du in einer lange Zeit völlig aussichtslosen Lage und jetzt warst du halt im März und April immer eher die gejagte Mannschaft. Ja, also du warst der Verein, der am besten performt hatte, so von den Teams, die dann noch so von auf Champions League hoffen durften, abseits jetzt von Bayern und Leverkusen und Frankfurt. Und ich glaube auch, man hätte es früher optimistisch äußern können, dass man nach Europa möchte, denn man muss ja mal ehrlich sagen, wenn du auf Platz 4 stehst, relativ lange Zeit, dann willst du es ja vom Herzen her. Es wird ja keinen Spieler geben, der sagt, ich will jetzt nicht nach Europa oder es ist ein Problem für mich, über Europa zu sprechen. Auch die werden ja das im Kopf haben, dass sie das als Ziel erreichen möchten.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schizophren. Ein Verein, der von sich sagt, man träumt, ja, also man träumt von der Bundesliga. Unser Traum, den haben wir uns erfüllt, unser Traum lebt. Dann darf ich irgendwann aber auch sagen, ich träume jetzt gerade mal von der Champions League, ich träume jetzt gerade mal von Europa. Dieses sich Hals über Kopf verlieben, das darf da sein und wir dürfen dann auch zu 100% enttäuscht sein. Und das ist vollkommen okay. Und ich meine das immer wieder, es gibt keinen Verein und keine Anhängerschaft, die so gut mit Enttäuschungen umgehen kann, wie die von Mainz 05, weil wir es auch mit Jürgen Klopp damals zusammen mehrfach schmerzhaft gelernt haben.
Und wenn jetzt das Worst-Case-Szenario passiert und man qualifiziert sich nicht für Europa, dann wird auch Enttäuschung vorherrschen. Ich höre auch immer mal wieder den Satz, ja, das wäre dann keine Enttäuschung. Natürlich wäre es eine Enttäuschung. Es wäre schon so ein emotionaler Zustand, in dem man erstmal wirklich traurig wäre, dass es nicht geklappt hat.
Ich bitte darum, aber sei doch auch traurig. Dann zeigst du doch, dass es dir wichtig war, genau, und wie sehr du es gewollt hast. Aber wenn ich doch vorher sage, ja, wäre keine Enttäuschung. Ja, Junge, dann hast du es auch nicht gewollt.
Ja, und Enttäuschung ist ja, was du auch richtig jetzt sagst, mit Blick auf die Klopp-Jahre, so ein Zustand, aus dem du auch Kraft und Energie entwickelst. Kannst, ja. Aber ich glaube, fröhlich ranzugehen und zu sagen, hey, wir können da was erreichen dieses Jahr, das ist doch cool, das ist ein historisches Jahr. Gleichzeitig glaube ich aber auch immer zu sagen, wenn es da nicht klappt, ist es eine gute Saison gewesen. Das wäre ja auch ein guter Mittelweg tatsächlich, ja. Und jetzt sind es noch 4 Spiele und jetzt muss man mal gucken, wo der Weg hinführt. Ich bin da jetzt nicht ganz so der Schwarzmaler, was jetzt die Europachancen anbelangt, aber man muss jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen aus dieser, ja, diesem Frust des Wolfsburg-Spiels halt rauskommen.
Frust trifft es ziemlich gut, was ich gefühlt habe, vor allen Dingen in der Addition nach Hoffenheim. Ja, also das war halt so, dass da hat sich ein bisschen was aufgebaut und ich glaube, auch diesen Frust wollte man vom Verein aus lösen, finde ich, total richtige Intention. Man hat wahrgenommen, dass das wirklich ärgerlich war, nachdem man so viele Menschen mobilisiert hat, diese Anhängerschaft so ein klein wenig auch enttäuscht hat. Klein wenig, also in Anführungszeichen enttäuscht hat. Wollte man da auf Wiedergutmachung pochen, gleichzeitig die Supporters und Ultras, die dann auch nochmal vor Abfahrt des Mannschaftsbusses die Mannschaft in Empfang genommen haben, sie angefeuert haben. Henriksen, der dann nochmal auf Englisch auch eine unbe-fucking-leavable Rede gehalten hat, das hat ja auch nochmal irgendwo angezündet. Schön, wichtig Und ich finde, man hat diese Energie auch gespürt, ja, und trotz alledem sag ich, mir fehlt ein bisschen dieses ruhige Momentum jetzt. Das, was Mainz ja eigentlich auch ausmacht, Ei, fünfe gerade soll lasse, mal kurz Luft hole. Das, was du gerade gesagt hast, es ist trotzdem eine sehr gute Saison. Und jetzt nicht verkrampfen und nicht auf den letzten Metern dann sagen, oh, jetzt haben wir es aber wegen dem Restprogramm verschenkt. Nein, man hat es eben nicht wegen dem Restprogramm verschenkt, man hat es die Spiele davor verschenkt gegen Gegner, gegen die man hätte gewinnen können.
Das ist genau der Punkt. Man hatte jetzt Heimspiele wie gegen Wolfsburg, Freiburg, Kiel. Ja, da hat man halt einiges liegen lassen. Und gleichzeitig, über das Restprogramm werden wir wahrscheinlich noch sprechen. Ich glaube, das ist so unpopular Opinion jetzt gerade. Ich bin gar nicht so der Meinung, dass es das super harte Restprogramm ist. Ja, also klar, Bayern München, brutal schwer. Das wäre schon ein Wunder, wenn du da was erreichst, zumal die ja auch die deutsche Meisterschaft eventuell feiern können, wenn die Ergebnisse mitspielen am Wochenende. So, danach hast du Eintracht Frankfurt im Derby. Ich finde, das ist dann ein 50-50-Spiel. Und egal wie Bayern ausgeht, du wirst zu Frankfurt, wirst du emotional wieder mitreißen können.
Don't call it Derby. Genauso wie bei Hoffenheim, don't call it Heimspiel, don't call it Derby. Das ist meine Anmerkung dazu. Und um dich in deiner generellen Aussage aber zu unterstützen, der BVB konnte gegen uns zu Hause deutscher Meister werden und hat auf den Sack gekriegt. Leute, also seit wann können wir gegen große Teams gegen Ende der Saison nicht punkten? Also ich bin da total bei dir. Keine Schwarzmalerei an der Stelle, das bringt nichts.
Genau. Du hast auch noch Bochum, 33. Spieltag. Da muss man mal ehrlich sagen, wer hat da den größeren Druck wahrscheinlich in dem Spiel? Das wird der VfL Bochum sein. Für den geht es dann um die Existenz, die Bundesliga-Existenz. So ein Leverkusen, letzter Spieltag. Es gibt momentan viele Mannschaften, die Leverkusen Punkte abnehmen, weil es halt nicht das Bayer Leverkusen ist, das in der letzten Saison, oh je, ich weiß nicht, ob ich den Satz nochmal bereuen werde, jedes Spiel in der 93. Minute gewinnt. Ich habe ihn jetzt mal nicht gesagt, aber ich glaube, dass dieses Restprogramm durchaus Chancen bietet, dass man da noch den einen oder anderen Sieg auch einfährt.
Und es wäre doch mal schön, wenn Nadim Amiri ein Spiel gegen einen Ex-Verein erlebt in dieser Saison. Also bisher hat er ja wunderbar drumherum geturnt und seine Karten strategisch schlau verteilt. Vielleicht schafft er es ja mal gegen Leverkusen auf dem Rasen zu stehen. Aber ich glaube, wir tanzen jetzt schon so ein bisschen um das Spiel herum und wir haben auch schon das ein oder andere Thema Perspektive Europa angeschnitten. Lass uns Richtung Spiel gehen, denn die Vorzeichen von diesem Spiel hätten tendenziell gar nicht so schlecht sein müssen. Der VfL Wolfsburg ist nämlich auf Rückrundentabellenplatz 15 abgerutscht. Die waren zwischenzeitlich auch mal mit Tuchfühlung auf Europa und Champions League. Hatten allerdings eine knappe 2:3 Niederlage gegen Leipzig im Rücken. Da haben sie Comeback-Qualitäten bewiesen. Das schon mal zum Aufschreiben, Notieren, das wird wichtig. Und Mainz 05 dagegen ohne Sieg in den letzten vier Spielen, wirklich mit einem schlechten Momentum nach Hoffenheim, das war ein bisschen frustrierend. Seit 10 Spielen aber unbesiegt zu Hause, die Wahrheit ist aber auch, der letzte Sieg zu Hause war auch schon was länger her, nämlich am 19. Spieltag gegen den VfB Stuttgart mit 2:0. Also ich sag mal so, zwei Teams, die Wiedergutmachung wollten für etwas und für mich persönlich sah es auch genauso aus. Und jetzt füllen wir nochmal nach, trinken einen kleinen Schluck und dann sprechen wir über das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Bis gleich.
Und ab geht die Post, Haier. Oh, das war zu lässig. Haier. Das ist gut gespielt und das ist noch besser gespielt. Klasse Angriff vom FSV Mainz 05. Haier, Marcio Klopp. Drei Stationen und dann Schäfer sind gewechselt. Sehr schön hier nochmal quergelegt von Marcio. Vorarbeit kommt von Fabrizio Haier und jetzt mit viel Übersicht und den Muttermacher. Jürgen Klopp. Ah, da ist der Wolfgang Frank sicherlich zufrieden mit dem, was seine Mannschaft hier spielerisch momentan abliefert. Viel, viel besser als beim ersten Auftritt. Kämpfen die Mainzer. Demand. Wieder gut quergelegt. Mahir Sahin bekommt den Ball dann nicht unter Kontrolle für den FSV. Aber da ist jetzt Fofo drin.
Ja, Florian, aber da ist jetzt Fofo drin, du.
Rambo Zambo, sag ich da nur. Ja, also ich musste jetzt tatsächlich an Friedrich Merz denken. Ich vermute ja, dass er damals auch der Reporter gewesen ist, der Mainz gegen Frankfurt dann kommentiert hat, Hallenfußball.
Damals live auf DSF 1999, wissen die wenigsten.
Ja. Das haben wir jetzt exklusiv enthüllt. Ja.
Und Fritz von Ton und Taxis ist inzwischen in die Politik gegangen, unter einem Alias, genau.
Könnte jetzt eigentlich so ein Trend werden, dass man einfach an alles, an jedes Wort so ein O einfach dran hängt am Ende, ja.
Das stimmt.
Redewendung.
Redewendung, finde ich super, aber da ist jetzt Fofo drin, war mir komplett neu, nehme ich mit. Ja. Und ich glaube, ist auch das Motto, das war auch übrigens im Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Also ein passender S-Bahn- oder S8-Spiel-Thementrenner, lieber Florian, mitschreiben.
Ja, das Fofo, du, ey.
Das Fofo-Game. Das klingt aber ein bisschen schwierig. Das klingt so ein bisschen, als ob wieder irgendein schmieriger Bundesliga-Trainer mit einem Dildo einen Zaubertrank angerührt hätte. Das Fofo-Game. Ungut. Aber es war Fofo drin, auch im Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Und es ging von der ersten Sekunde an total zur Sache. Ich war tatsächlich im W-Block und habe mir das Ganze von zu Hause aus angeguckt, was null dazu geführt hat, dass ich weniger on fire gewesen wäre. Und nach 10 Sekunden stand ich das erste Mal schreiend vor dem Fernseher, weil für mich in der ersten Ansicht natürlich glasklarer Elfmeter.
Ich muss ehrlich sagen, als ich es jetzt nochmal in der Wiederholung gesehen habe, in den ausführlichen, ich hätte es gepfiffen. Tatsächlich. Also es hat mich sogar auch gewundert, dass es da überhaupt gar keine längeren Debatten irgendwie gegeben hat. Also ich habe Johnny Burkhardt auch abgenommen, dass er es richtig wehgetan haben muss, wie der da umgeflext wurde im Strafraum mit dem Arm.
Ja, ich habe mich auch gewundert. Also ich kann die Perspektive verstehen, Burkhardt springt in den Mann, ist etwas später dran, das sehe ich, den Punkt sehe ich auch. Ich finde allerdings auch, ist mir neu, dass ich so nach hinten ausschlagen muss neuerdings und im Mittelfeld wird dir das konsequent weggepfiffen, aber im 16er komischerweise nach 10 Sekunden Anpfiff hast du auf einmal die Buchse voll und traust dich nicht, die Drillerpfeife zu benutzen? Weiß ich nicht. Also ich hätte zumindest mal gepfiffen und dann hätte der VAR mir immer noch sagen können, Kollege, nein. Aber ich möchte den Schiedsrichter auch nicht kritisieren dafür, dass er eine eigenständige Entscheidung getroffen hat. Daumen hoch dafür. Finde ich, kannst du geben, kannst du auch sein lassen. Tatsächlich sind die Argumente für mich eher bei, eher nicht. Aber der erste Impuls war natürlich, auf jeden Fall Elfmeter.
Ja, bei mir war dann tatsächlich sogar eher ja, wobei es halt genau diese Geschichte ist, wenn der Schiedsrichter sagt, das ist kein Strafstoß, es ist halt keine hundertprozentige Fehlentscheidung, deswegen wird er nicht rausgeleitet und dann ist es auch in Ordnung.
Ja.
Hat übrigens auch tatsächlich im Nachgang keiner thematisiert, selbst Johnny nicht, der dann in der Mixzone war bei uns Journalisten. Klar, alle natürlich noch unter dem Eindruck des späten Ausgleichs, aber das Fass hat tatsächlich keiner aufgemacht.
Das stimmt. Und es war nach einem langen Ball und dieser lange Ball war ein Stilmittel in diesem Spiel von Anfang an, weil man einen Zwerg gegen einen Riesen getauscht hat, möchte ich an der Stelle sagen. Paul Nebel musste ersetzt werden nach einer lächerlichen Gelbsperre, zum Glück nur für ein Spiel, beziehungsweise Gelb-Rot, für ein Spiel gesperrt und Nelson Weiper rückte für ihn in die Startelf. Und da hast du schon gemerkt, der lange Ball war wieder häufiger ein Stilmittel und für mich auch in den ersten Minuten zu häufig, ehrlicherweise. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft Ruhe hatte, dass sie ruhig genug war, um organisiert hinten rauszuspielen. Und das war für mich so der Eindruck der ersten, ich sag mal, 10, 15 Minuten, bis sich die Mannschaft so ein Stück weit gefangen hat.
Wobei ja sogar ein langer Ball dann von Robin Zentner fast noch zum Ausgleich geführt hatte, der ja wirklich maßgeschneidert dann auf Nelson Weiper irgendwie durchging. Das war ja sogar eine richtig gute Möglichkeit. Ja, ich glaube, das Stilmittel bindet man halt ganz gerne ein, jetzt wo er da ist, mit seinen 1,90 Meter tatsächlich, hat ja schon ein gutes Kopfballspiel. Mein Eindruck war allerdings auch, dass man das Fehlen von Paul Nebel einfach sehr, sehr lange Zeit in diesen Ballbesitzmomenten schon gemerkt und gespürt hat. Ja, also ganz am Anfang hat sich für mich noch nicht so diese Aufteilung zwischen Johnny und Nelly erschlossen. Man hatte eigentlich zwei Stürmer, einer sollte aber ein bisschen hängend sein, da tauschten beide ja immer so diese Positionen dann auf. aus. Dann hatte ich auch das Gefühl, dass hinter beiden auch sehr wenig Antrieb war, was man ja sonst über Pau Nebel hat, der ja auch immer gut ist bei zweiten Bällen und letztlich auch im Passspiel sehr dynamisch ist. Da hatte ich das Gefühl, da klaffte schon eine Lücke und vielleicht hat man dadurch auch häufiger zu diesem Stilmittel greifen müssen.
Zwei Szenen sind mir auch sehr eindrücklich im Kopf geblieben. Zwei komplett unnötige Ballverluste. Einmal Sano, einmal Cassie. Jedes Mal so entweder an der Außenlinie oder auf der Halbspur, wo das Lösungsmittel Paul Nebel gefehlt hat, der halt auch permanent sich anbietet, dessen Art Verantwortung zu übernehmen, haben wir letzte Woche gesagt, für mich gefehlt hat. Der will, der dann vielleicht auch mal einen Ball durchlässt, der einfach viele Lösungen auch mitbringt und das hat komplett gefehlt. Und ehrlicherweise, Jae-Sung Lee ist einfach ein anderer Spielertyp, der konnte dieses Element dem Spiel nicht geben.
Ja, zumal ich es dann wirklich auch erstaunlich finde im Fußball, was so funktionierende Pärchenbildung einfach für einen Wert hat.
Ja, total. Also du spielst ja auf Cassie und Nebel an.
Genau, richtig, genau, weil gerade im Pau Nebel, der dann vielleicht nach innen zieht, den Ball ein bisschen hält, Gegner bindet, der kann natürlich einen dann durchstartenden Cassie auch viel besser ins Spiel, ins Offensivspiel einbauen. Das fehlte dann natürlich auch noch entsprechend. Dann hat ein Johnny teilweise versucht, Räume zuzulaufen. Der hat dann aber auch nicht diese Genauigkeit im Passspiel gehabt. Ja, der Ball war dann auch schnell weg. Aber das merkt man dann schon, dass mit Pau Nebel eben nicht nur Pau Nebel fehlt, sondern auch das ganze Zusammenspiel mit den Leuten, die mit Pau Nebel so gut harmonieren.
Ja, stimmt. Aber wir müssen trotzdem, auch wenn wir es vermeiden gerade, über das Gegentor reden, weil das ist schon wieder gegen Hoffenheim vieles in der vierten Minute, jetzt vieles in der dritten Minute. Also davor hatten wir ja auch schon in der vergangenen Woche angesprochen, Mainz kassiert unfassbar viele Tore in der ersten Viertelstunde. Es ist unfassbar. Und auch dieses Muster, Amiri steht zu tief, da ist zu viel Raum direkt vor dem 16er. Gut, nicht jeder packt dann einen Schuss wie Maxi Arnold aus. Aber trotzdem, dass der weit schießen kann, das sollte klar sein. Er hat damit sein 21. Weitschusstor geschossen. Matcht damit den Bundesliga-Rekord von Marco Reus und Diego. Wer die beiden kennt, der weiß, was ich sage. Wer sie nicht kennt, sollte sie dringend mal googeln. Diego mit IE. Also, das sind schon Leute, die schießen können. Und wenn das Ding dann mit 110 km/h in die Maschen geht, obwohl du aus 35 Metern vorm Ball getreten hast, dann weißt du, der ist Handkäse, aber für den Oberschenkel. Also, du weißt von Anfang an, ich muss da ran. Also für Nadim Amiri wird das keine neue Neuigkeit gewesen sein.
Nein, er hatte da viel zu viel Platz. Die Mannschaft stand da auch sehr, sehr tief, ja, und da hätte man rausrücken müssen, um zumindest mal irgendwo in die Schussbahn zu kommen oder ihn ansatzweise zu bedrängen. Übrigens auch Maxi Arnold ja nicht mit dem ersten Weitschusstor gegen Mainz 05. Da gab es ja auch schon mal diesen verrückten Freistoß vor gut zwei Jahren, wo er, glaube ich, aus fast 40 Metern irgendwie den Ball dann irgendwie ins Netz gehagelt hat. Also das weiß man schon, dass er da Qualität hat. Und was du ansprichst, ist genau dieser Punkt, die Anfangsphase. Da frage ich mich auch viel zu häufig, warum passiert das immer wieder? Man hatte jetzt auch das Hoffenheim-Spiel, wo man auch wegen der Anfangsphase am Ende als Verlierer vom Platz gegangen ist. Das ist eigentlich auch das, was ich mit Blick auf Europa mir dann eigentlich so wünschen würde, dass man von Anfang an auch sieht, also man ist von Minute 1 an da, man ist fokussiert. Dass man sich dann nochmal zurückkämpft, ist natürlich beachtlich, aber ich wundere mich halt auch, warum das immer so sein muss, denn das Spiel wurde ja nach dem 0:1 für Mainz tatsächlich erstmal immer schlechter.
Es wurde schwerer vor allen Dingen, bis dann Robin Zentner ein strategisches Zwischendehnerchen eingebaut hat und sich hat mal kurz behandeln lassen, obwohl nicht wirklich was gewesen ist. Wunderbar, da war das retardierende Momentum. Einmal Fuß vom Gas. So, Leute, geht mal an die Seitenlinie. Ich lasse mich hier lang genug behandeln. Wenn sich der Torwart behandeln lässt, kann eh nicht weitergespielt werden. Ich muss auch nicht vorm Platz in der Zwischenzeit. Ihr besprecht euch mal kurz, ordnet euch mal kurz. Und wenn ihr mir Daumen hoch gibt, dann können wir weitermachen. Und ab dem Moment wurde es auch merklich besser. Also hier hat Robin sehr gutes Gefühl fürs Spiel bewiesen. Okay, ich muss jetzt gerade hier mal wirklich den Stecker ziehen. Und dann nochmal neu resetten, damit der Admin hier 404 aufheben kann. Und dann wissen wir wieder, wo wir uns auf der Seite befinden.
Ich weiß tatsächlich nicht, ob es Absicht war, aber wir haben das jetzt zuletzt ja mal bei Arminia Bielefeld gehört, ja, wo ja sogar gegen den Trainer ermittelt wird, ja, weil es da wohl immer mal wieder so ein strategischer Schachzug ist, dass der Torwart verletzt am Boden liegt, nichts hat und aber alle Spieler direkt zum Trainer laufen, ja, und das scheinen die Regeln aber auch herzugeben. Zumindest hatte Bo Henriksen in der Pressekonferenz recht süffisant gesagt, er sei sogar ganz froh gewesen, dass Robin Zentner da eine kleine Verletzung gehabt hätte, ja, also auch er hat dann zumindest das Zeichen der Zeit erkannt. Und es lag schon einiges im Argen in dieser Anfangsphase. Das haben auch die Spieler im Nachgang gesagt. Also, dass Wolfsburg viel zu viel auch mit den hohen Bällen auf Wind Erfolg hatte, dass der jedes Kopfballduell gewonnen hatte und dass dann halt immer im Rücken ein Amura, der für mich ja so ein Hidden Champion der Bundesliga ist mit seinem Tempo und seiner Technik, dass der aber dafür so, also der ist so Karussell gefahren mit dieser Mainzer Abwehr in den Dribblings. Also da war ein richtiger Drehschwindel eigentlich, als die raus mussten zu Bo Henriksen.
Ja, 1,65 groß, ja. Und unser Killerzwerg hat halt gefehlt. So, und der Killerzwerg hätte dieses Spiel entschieden, glaube ich auch tatsächlich dran. Und man muss auch sagen, was auffällt, ist, diese Unsicherheit betrifft und befällt die Mannschaft kollektiv. Und dann nehme ich Robin Zentner tatsächlich auch nicht raus, weil den Schuss von Arnold, den hat er in der Saison auch schon gehalten. Und zwar ganz gemütlich. Und wenn du hinguckst, da hat er wieder seinen zu späten Auftaktsprung. Der Schuss, der Ball ist schon in der Luft und er ist auch noch in der Luft. Er kann sich noch gar nicht vom Boden abdrücken und diese Zentimeter fehlen ihm dann. Er kommt erst in den Abdruck, als der Ball vielleicht noch, ja, 4, maximal 5 Meter von ihm entfernt ist, und wie schnell diese paar Meter von 110 km/h überbrückt werden, das könnt ihr selbst ausrechnen. Das ist in der Regel zu wenig Zeit, um noch an den Ball zu kommen, und vor allen Dingen, wenn der nach unten geht, ist der Weg für den Torwart besonders lang. Blöd, er hat den schon gehalten, ohne ihn jetzt hier die Schuld an dem Tor geben zu wollen, aber auch er hatte dann Unsicherheiten. Das Rauslaufen greift unter dem Ball durch, Amuras hinten durch. Wenn der ein bisschen größer ist und ein bisschen häufiger Kopfball trainiert hätte, dann wäre der vermutlich auch drin gewesen. Also dieses Auffällige, dass die Unsicherheit die Mannschaft einfach komplett befällt, finde ich richtig, richtig krass.
Ja, das war jetzt am Wochenende wirklich heftig zu sehen. Auch die komplette Abwehrreihe, auch die Spieler davor, Kai Schusano, viele Ballverluste gehabt. Am Ende muss man da bei Robin Zentner sagen, ihm war es dann ja sogar noch zu verdanken, dass es nicht 0-2 oder 0-3 stand.
Absolut, ja. Ja.
Also, denn das hätte durchaus passieren können. War auch richtige Schockstarre im Stadion. Also so gut die Atmosphäre dann tatsächlich mit Anpfiff war, so leise wurde es dann auch von Minute zu Minute, vereinzelt auch tatsächlich. So Unmut, den man dann schon eben gehört hatte. Ich glaube, da hatte sich schon eine richtige Fassungslosigkeit eingestellt, warum man sich dann so präsentiert.
Und das, glaube ich, meinte ich auch vorhin, als ich nochmal über die Plakate und so gesprochen habe. Du hast das Gefühl, dieser Drang nach Europa zu kommen, der ist nicht nachhaltig. Oder dieses Gefühl, wir haben trotzdem eine erfolgreiche Saison, das ist mir noch nicht nachhaltig genug verankert. Und da wünsche ich mir auch einfach von den Normalos in der Kurve, von den Normalos auf den Sitzschalen, ein bisschen mehr Positivität, ein bisschen mehr Toleranz auch und auch ein bisschen mehr Mitmachen unter anderem. Und wenn dann mal bei uns der Führungsspieler ausfällt, ne, und wenn die Kurve dann für einen Moment vielleicht Schockstarre hat, ey, nicht hängen lassen und sagen, oh, jetzt machen die keine Stimmung, sondern ey, mitziehen. Wir sind da alle gemeinsam mit drin, und diese Nachhaltigkeit des Gefühls, die konnte sich für mich in dieser Saison nicht entwickeln, weil man eben auch nicht gesagt hat, ja klar, wollen wir das. Weil sich die Menschen eben nicht getraut haben, Head over Heels in dieses Gefühl hineinzustürzen und sich einfach zu verlieben und zu sagen, ey, wir wollen es aber unbedingt. Und diese ehrlichen Emotionen müssen wir einfach auch nachhaltig zulassen, damit man dann in solchen Situationen eben nicht erstarrt und dann da steht und trotzdem feiert und trotzdem singt und einfach gute Laune hat. Weil das ist ja das, was Mainz 05 eigentlich auch ausmacht.
Ja, trotzdem würde ich schon sagen, du hast jetzt halt auch eine Phase, in der du halt auch wirklich was verlieren kannst. Ja, also klar hat Bo Henriksen gesagt, wir können nur gewinnen. Das stimmt, gemessen an der Saison, die man letztes Jahr erlebt hat. Aber natürlich kannst du auch was verlieren, weil du natürlich als Sportler schon auch daran denken wirst, du bist jetzt lange Zeit Vierter gewesen. Du hattest zwischenzeitlich ein komfortables Polster. Ich glaube, die Leute haben sich mental durchaus schon sehr auch darauf eingerichtet, so also jetzt vielleicht auch Fanumfeld. vielleicht auch wir Journalisten, ja, dass das wahrscheinlich mit Europa halt funktionieren wird, dass es dann schon fast mit dem Teufel zugehen müsste, dass das gar nichts mehr wird. Und ich glaube halt, in dieser Situation, wo du dann nach 3 Minuten 0-1 hinten liegst, das Spiel dir dermaßen aus der Hand gleitet.
Aber das ist diese self-fulfilling prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung. Und das geht nicht. Ich finde das wirklich schlimm, weil das ist ein Gift. Die Leute sagen, nein, ich freue mich erst gar nicht mehr, dass die 05er da sind, wo sie sind. Sie verkacken es hinten raus eh wieder. Und dann passiert es uns, siehste, habe ich recht gehabt, hättet ihr euch mal vorher nicht gefreut. Ja, aber ich lasse mich doch jetzt nicht vorher um die gute Zeit bringen. Was soll das denn? Und das ist mir, diese Haltung, die stört mich auch. Und das ist so ein Stück weit noch altes Denken, das in diesem Verein drinsteckt, das ganz, ganz schnell abgeschüttelt werden muss. Weil man ist jetzt über 15 Jahre in der Bundesliga. Verdammt nochmal, man steht da oben zurecht. Man hat guten Fußball gespielt. Bitte fangt nicht an, weil ihr Schiss davor habt, enttäuscht zu werden, euch die Dinge madig machen zu lassen. Das macht gar keinen Sinn. Und es zieht auch übrigens allen den Stecker. Und das ist eben der Punkt. Und auch wenn die Mannschaft sich dann sagt, so, boah, wollen wir das jetzt wirklich? Aber na, lass mal nicht so. Und das ist so eine halbseidene Situation. Im vollen Bewusstsein sagen, ja, ich will. Und das dann tun.
Weil ich in diesem Jahr nicht so das Gefühl hatte, dass das vielleicht so abgebremst wurde, wie in dem Jahr, als man mit Bo Svensson noch diese Chance hatte, Europa League zu spielen. Also in diesem Jahr habe ich schon Momente erlebt, wie den Rosenmontagszug, wo die Mannschaft dann zur Champions League-Hymne auf den Wagen geht nach dem Leipzig-Spiel. Also wo man schon diese Emotionen sehr zugelassen hat, sehr erlaubt hat, dass sich ein Trainer dazu vielleicht nicht äußert. Das finde ich sogar in Ordnung, ja, dass jemand, der letztes Jahr die Mannschaft da vom Abstieg gerettet hat, halt sagt, also Champions League, da muss jetzt schon eine ganze Menge passieren. Das kann ich nachvollziehen. Deswegen,
ich messe das übrigens nicht nur an den Äußerungen schlecht, sondern das ist so eine Kultursache. Das ist ein Ding, das ist dann in einem Verein drin und du kriegst es ja auch nicht zwangsläufig mit.
Ja, es ist aber manchmal auch bei Fans oder so drin, nicht bei allen, ja, aber ich habe auch immer wieder diesen Satz gehört, ja, wenn ich dann zum Beispiel mal, keine Ahnung, wenn du im Fitnessstudio bist und triffst Leute, die gerne zu Mainz 05 gehen, mit denen kommst du ins Gespräch und dann haben so viele zu mir gesagt, oh, ich weiß ja jetzt nicht, Europa mit dieser ganzen Mehrfachbelastung, tut das dem Verein gut. Das ist ja grundsätzlich so ein Denken, das teile ich gar nicht im Fußball. Ich meine, du willst doch Fan sein, um auch Erlebnisse zu haben, ja, an die du vielleicht noch gerne zurückdenkst. Ja?
Du willst Fan für die großen Gefühle sein.
Ja, genau.
Und ich will nicht Fan sein, um hin und wieder mal einen schönen Samstagnachmittag zu haben.
Ja. Und natürlich durch Höhen und Tiefen, das ist natürlich schon immer entscheidend, aber man muss doch heiß sein und geil sein auf so ein Erlebnis, ja, Mehrfachbelastung. Das ist für mich so ein Bürokratenargument dann halt irgendwie, ja.
Ja, es ist verkopft. Ja. Es ist total verkopft. Ah, aber das ist dann halt auch so ein Pseudo-Expertenargument. Ja, natürlich muss der Kader dann umgebaut werden für Europa. So, ja, alles ist ja geschenkt. Aber deswegen habe ich doch Bock, jetzt was Geiles zu erleben. Und das, dieses Zulassen der Gefühle ist, glaube ich, für mich der Punkt. Und das wird sich häufig verwehrt, im Umfeld, vielleicht auch im Verein, an der einen oder anderen strategischen Stelle. Und das gibst du mit. Und wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir mit vollem Herzen Ja sagen zu allen Gefühlen. Und wenn wir absteigen, dann sind wir tief tot traurig. Ja? Und dann wird keiner von uns hören wollen, naja, das hat sich ja schon ein bisschen abgezeichnet, auch hier, weiße Mehrfachbelastung. Leck mich am Arsch mit deiner Mehrfachbelastung, ich bin jetzt gerade traurig. Ja, also deswegen, ich kann das auch nur erreichen, wenn ich von Anfang an sage, ich will das jetzt auch erreichen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann sage ich das und dann stehe ich dazu und dann tue ich das auch. Aber dieses Halbseiten, der eine sagt ja, der andere sagt nö, im Verein und ich weiß ja nicht. Volle Überzeugung. Das ist das, was du brauchst. Und ich glaube, das ist das, was Bo Henriksen auch probiert hat, wieder zu erzeugen. Weil im Abstiegskampf haben wir diese Selbstverständlichkeit. Ja, natürlich bleiben wir drin. Was wollt ihr denn von uns? Ja, vielleicht ist es das, dieses Umdrehen ins Positive. Übertrieben gesagt, klar werden wir Deutscher Meister, natürlich werden wir Deutscher Meister, wir sind gewinnen gewohnt, wir sind drinbleiben gewohnt, ja, das können wir richtig gut, aber jetzt dahin zu kommen, dass alle sagen, ja natürlich kommen wir dahin, natürlich schaffen wir das, diese Selbstverständlichkeit, die ist eben nicht da.
Ja, und er hat ja auch irgendwie durch die Blume ja auch durchblicken lassen, dass diese Rolle des Jägers offenbar der Mannschaft besser liegt als die Rolle des Gejagten, zumindest hat er in der Pressekonferenz, und das fand ich schon sehr eindrucksvoll gesagt, Champions League sei ein Elefant im Raum gewesen und er hat ja irgendwie schon so ein bisschen erkennen lassen,
dass er nicht auf Großwildjagd gehen wollte.
Ja, nee, so würde ich es jetzt nicht sagen. Er hat ja schon erkennen lassen, dass es durchaus eine Mannschaft halt beschäftigt hat, ja. Und ich würde halt schon sagen, vielleicht geht da mit einer gewissen Zeit halt Leichtigkeit verloren, wenn du dann das ein oder andere schlechte Ergebnis hast. Ich meine, wir müssen uns die zweite Bundesliga angucken. Jeder Club, der da gerade um den Aufstieg kämpft, verliert eigentlich jede Woche und das seit Wochen. Das ist, finde ich, auch ein Phänomen für Spitzenmannschaften. Aber dieser April und manchmal auch der Mai sind im Fußball halt verrückte und oft auch nicht erklärbare Monate, in denen passieren Dinge, die kannst du manchmal vorab nicht abschätzen.
Jetzt gehört es aber zur Wahrheit in diesem Spiel, dass die Mannschaft zurückgekommen ist. Es gehört auch zu der Wahrheit in diesem Spiel, dass der VfL Wolfsburg unfassbar abgebaut hat, unfassbar eingebrochen ist, aber auch, weil Mannschaft und Umfeld es dann gemeinsam wollten. Also dieses erste Tor, das war ein unfassbar befreiendes Momentum. Du hattest auch das erste Mal das Gefühl, aha, Paul Nebel fehlt nicht. Du hast Paul Nebel in diesem Moment nicht vermisst. Und das lag für mich, ein Spieler, der für mich viel zu wenig Beachtung bekam nach dem Spiel, an Nelson Weiper, der einen unfassbar starken Job gemacht hat. Bärenstarker Pass, Steckpass da auf Jaesung Lee, der dem wunderschön in die Ecke schlänzt. Aber der Pass vorher von Nelson Weiper, das ist das Kunststückchen gewesen.
Ja, natürlich muss ein Spieler wie Jaesung Lee dann erstmal im Strafraum so freistehen, aber dass er diese Übersicht auch mit 20 Jahren hat, ihn so zu bedienen in dieser Drucksituation, super. Und ich finde, dass er einfach einen so klaren Aufwärtstrend jetzt seit Wochen hat. Es war auch spielerisch wirklich eine Freude, ihn zu sehen gegen Wolfsburg. In Hoffenheim war es für ihn ja dann doch ein bisschen schwieriger. Da war er sehr zugestellt, da stand der Gegner sehr tief. Aber ich hatte das Gefühl, davon hat er sich hier gar nicht unterkriegen lassen. Der hat versucht, in die Räume zu gehen, wo er im Spiel was verändern und wo er auch was bewegen kann. Und das hat er in dieser Szene gemacht, sich dann auch eben belohnt mit dieser tollen Vorlage. Auch der Abschluss war natürlich perfekt technisch, ja, dieser Abschluss ins lange Eck. Und bin da voll bei dir. Es ist momentan wirklich bei Nelson Weiper eine ganz, ganz starke Entwicklung, wenn man überlegt, dass er vor vielen Monaten oft noch nicht mal ins Spiel kam, vielleicht ein paar Minuten Joker war, ja, vielleicht mit dieser Enttäuschung auch mal umgehen musste, im Winter ja durchaus erwogen wurde, ob man ihn vielleicht verleiht, dann hat man aber doch gesagt, nee, wir halten ihn jetzt, wir vertrauen da auch weiter auf ihn. Ich glaube, er hat da so sein wichtigstes Tal vielleicht schon durchschritten.
Glaube ich auch. Und es wird richtig geil, zu sehen, was sich da vorne dann anbietet. Also das wird kein Selbstläufer mehr für irgendjemanden da zu spielen. Ich muss aber trotzdem in der Offensive gerade bleiben und über jemanden sprechen, der mir in diesem Spiel gar nicht gefallen hat. Und das erste Mal in dieser Saison. Und das war Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt hat für mich in diesem Spiel zu keinem Zeitpunkt eine Rolle gespielt. Zumindest keine positive Rolle. Und da hätte ich mir, und da würde ich jetzt gerne hingehen, ein viel stärkeres Eingreifen von unserem Trainer gewünscht. Und auch viel früher und viel stärker. Aber es ist natürlich auch die Frage, ist es positiv zu sagen, ey, ich gebe dem Jungen das Vertrauen, der soll mal draufbleiben? Oder muss man irgendwann auch mal sagen, okay, jetzt haben wir lang genug gewartet, Johnny, ist okay, kommst ja quasi aus einem Infekt, ist okay jetzt, machst das nächste Woche besser.
Also ich glaube auch, man hätte ihn auswechseln müssen. Das ist auch meine Meinung, weil ich ihn in dem Spiel auch nicht gut fand. Jetzt ist er natürlich ein Statusspieler, das muss man halt einfach sagen. Johnny Burkhardt ist halt einfach einer der ganz wenigen Starspieler von Mainz 05. Ein Verein, der oft gar keine Starspieler so in diesem klassischen Verständnis hat. Jetzt hat man mit Nadim Amiri und ihm tatsächlich mal zwei in einer Saison. Da musst du natürlich dann, glaube ich, umso sensibler mit umgehen als Trainer. Und wir haben natürlich auch die Frage gestellt, warum haben sie jetzt Johnny Burkhardt nicht rausgenommen? Und er hat gesagt, also erstmal hätte Johnny das Signal gegeben, er kann noch mehr Minuten spielen. Und da war die klare Ansage von Bo Henriksen, wenn er der Überzeugung ist, dann vertraut er ihm voll und ganz. Und tatsächlich fand ich sogar, dass er im Verlauf der zweiten Halbzeit besser wurde, ohne dann immer noch kein gutes Spiel gemacht, auch da nicht. Er wurde dann tatsächlich aber besser. Und ich glaube, es geht dann wirklich um Vertrauen. Ich nehme dich jetzt nicht raus und dass du hier mit einem schlechten Gefühl irgendwo in die Kabine gehst und es vielleicht noch ein paar Tage da mit dir trägst, sondern ich gebe dir die Chance, vielleicht auch nochmal in die Zonen zu kommen auf dem Platz, wo du Gefahr ausstrahlen kannst, vielleicht sogar noch ein Tor machen kannst und dann gehst du ja, selbst wenn das Spiel nicht gut war, mit einem guten Gefühl raus. Hat aber jetzt leider nicht geklappt.
Ja, hätte man sich gewünscht, dass es klappt, dass das Vertrauen belohnt wird, weil ich finde das eigentlich auch einen sehr richtigen Ansatz. Ich bin auf der anderen Seite aber auch dabei zu sagen, mal mutig sein und auch mal den Starspieler runternehmen. Nicht jeder hat einen geilen Tag. Und wo, wenn nicht bei Mainz 05, kannst du dir auch mal ein schlechtes Spiel erlauben? Das ist vollkommen in Ordnung. Das wird dir keiner nachtragen. Und Johnny Burkhardt muss dann auch nicht mit einem schlechten Gefühl rausgehen, wenn am Ende die Mannschaft gewinnt. Also deswegen, ich sehe deinen Punkt, aber ich kann auch nicht erwarten, dass Johnny Burkhardt sagt, ey, also heute habe ich Scheiße am Schuh, heute läuft nichts, Trainer nehme ich mal runter. Natürlich wird er das nicht sagen. Und da erwarte ich dann von dem Trainer, in die Verantwortung reinzugehen und zu sagen, okay, Jung, mach's alles, alles ist okay, macht nichts. Nächste Woche wird besser, aber jetzt brauchen wir mal jemand anderen, der da vorne auch zusätzlich Gefahr entfacht.
Johnny hat ja dann auch im Nachgang zum Beispiel in den Interviews in der Mixzone sich auch selbst sehr selbstkritisch gezeigt, hat selbst gesagt, wär keine gute Leistung gewesen, viel zu viele einfache Ballverluste. Also da hat man schon gemerkt, das hat ihn auch selbst beschäftigt. Ich glaube auch,
dass er nicht mit einem besseren Gefühl jetzt aus dem Spiel rausgeht, als wenn er ausgewechselt worden wäre. Also das Gefühl nach dem Spiel ist beschissen.
Ja, ich glaube, das ist aber bei allen dann wahrscheinlich so gewesen. Ich glaube auch im Endeffekt, da dann rauszugehen, ich meine, er hatte jetzt 2 Grippe-Rückfälle. Ich glaube, da dann sich mal auch auswechseln zu lassen, da muss man, gut, er ist, glaube ich, ein extrem ehrgeiziger Typ, das haben wir ja schon oft besprochen. Da kannst du aber vielleicht auch mal mit dem Gefühl rausgehen, okay, nach den beiden Rückschlägen ist es jetzt erstmal schon ein Riesenfortschritt, dass ich hier wieder 60 oder 70 Minuten spiele.
Und ich könnte sogar noch länger gehen, genau. Aber ich merke, jetzt gerade helfe ich der Mannschaft nicht genug. Und dann vielleicht doch einen kleinen Kritikpunkt. Dann ist mir Johnny vielleicht einen Tacken zu egoistisch in dem Moment und muss sagen, okay, zum Wohle der Mannschaft heute helfe ich wirklich nicht. Runter.
Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass mit dem Wechsel, er hat ja dann Nelson Viper rausgenommen, den hätte ich sicherlich drin gelassen, weil er wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, er hätte dann auch in so manchen Situationen zum Ende hin vielleicht genau dort gestanden, wo da noch ein Stürmer gefehlt hatte.
Oder ein kopfballstarker Spieler.
Genau, aber ich fand schon, dass Johnny zu wenig auch in diese Räume kam, in denen er am stärksten ist. Also gerade erste Halbzeit war oft immer mal der Hängende, der dann gearbeitet hat, der dann versucht hat, irgendwie übers Passspiel auch einen Nelson Viper einzusetzen. Und ich finde Johnny Burkhardt tatsächlich am stärksten, wenn er der unangefochtene Mittelstürmer ist, der selbst in Szene gesetzt wird.
Aber dazu kommt natürlich auch, dass das Duo Viper-Burkhardt schon wunderbar funktioniert hat. Ich meine, es war gegen Heidenheim. Einfach ein bärenstarkes Spiel gemacht hat. Also die können da schon zusammen. Aber wie gesagt, wenn ein Spieler nicht im Rhythmus ist, dann fällt es schwer, dass man da harmoniert. Und dann einen sehr guten Jugendspieler vom Feld zu nehmen, jetzt wende ich deine eigene Argumentation mal gegen dich an. Was macht das denn zwangsläufig mit dessen Psyche? Also ich performe hier gerade und ich werde jetzt runtergenommen, aber der Altstar in Anführungszeichen, der liefert jetzt gerade nicht, aber der darf weiterspielen. Danke. Ob der die Gedanken hat, andere Frage, aber genau so kannst du es auch interpretieren. Und ich hätte Nelson Viper auf jeden Fall draufgelassen, weil er einfach richtig, richtig gut und richtig stark war. Er hat Impulse vorne gesetzt, er hat 2 Kämpfe geführt und er hat auch verteidigt. Also und jetzt haben wir es gerade schon angesprochen, das späte Tor, das 2:2, wo dann ein Hong steht, der reinkam, von dem wir wissen, dass er nicht zweikampfstark ist. Wenn da ein Nelson Viper steht, bin ich mir ziemlich sicher, dass das Kopfballduell nicht so einfach verloren wird.
Ja, ich bin ja absolut der Meinung auch. Ich hätte Nelson Viper nicht rausgenommen. Glaube aber trotzdem, dass er da jetzt auch nicht mit Kroll rausgehen musste wegen der Auswechslung, weil, ne, wo kommt er her? Ne? Vor Monaten war er eigentlich schon fast ein bisschen ja, von uns auch hier und da mal abgeschrieben, wo wir auch gesagt haben, vielleicht wäre es wirklich am besten, dass er erstmal über einen Zweitligisten Spielpraxis bekommt. Jetzt ist er auf einmal wieder so im Bundesliga-Zirkus eine Hauptattraktion schon fast tatsächlich bei Mainz 05. Das ist, glaube ich, schon ein richtig guter Weg. Ja, und ich glaube, die Standards von 2:2, da unterhalten wir uns gleich nochmal drüber. Da gibt es, glaube ich, noch eine Menge mehr zu erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde nämlich gerne bei den Wechseln bleiben, weil da bin ich noch nicht fertig. Und uns hat auch ein Hörer geschrieben, der liebe Wolle. Hey, ihr lieben Hinterhofsänger, mal eine kurze Anmerkung zum Spiel gegen die Wölfe. Vor einem gegnerischen Eckball zu wechseln ist unklug. Die Zuordnung und die Position mit den neuen Spielern sind vielleicht noch nicht zu 100% gefunden. Das gibt Verwirrung in der eigenen Mannschaft. Habe diese Erfahrung auch als Jugendtrainer machen müssen. Habe durch meinen Fehler wichtige Punkte zur Kreismeisterschaft verschenkt. Am Ende 3. Platz. Glückwunsch dazu nochmal nachträglich. Bo wechselt, wie ihr sagt, so spät oder wie ich meine in diesem Fall auch unglücklich. Liebe Grüße, Wolle, auf geht's, Mensa.
Jetzt muss man es natürlich trennen. Also Wolle spricht ja die Szene an, bei der Silvan Widmer in der Nachspielzeit noch eingewechselt wird für den völlig entkräfteten Nicolas Ferracznik. Unmittelbar vor der Ecke und Widmer läuft dann die, keine Ahnung, 50, 60 Meter im Sprint in den Strafraum. Da musst du natürlich erstmal Organisation finden, die war dann ersichtlich ja nicht da. Na, also ich meine, dass Favreau, der dann 1,89 ist halt, der Spieler ist, dem Hong dann am nächsten steht. Ja, also klar muss der da ganz anders reingehen. Er lässt sich da ja auch viel zu, also lässt sich da wirklich abfrühstücken in der Szene. Aber trotzdem vom Größenverhältnis her darf das eigentlich gar nicht die Zuordnung sein. Also das habe ich als unglücklich empfunden, ja. Also haben tatsächlich auch hinterher einige auch erfahrenere Journalisten noch gesagt, normalerweise wechselt man halt nicht mit der Ecke. Hätte man tatsächlich vorher machen können oder sollen. Oder Ferracznik dann sogar noch drin lassen, ich weiß nicht, zumindest diese Szene. Und bei Hong und Hanke Olsen, ich glaube, die kamen dann in der 75. Minute, war tatsächlich kurios, weil beide standen ja schon zur Einwechslung bereit. Dann kam aber nochmal das Signal zurück und minutenlang haben sich beide dann nochmal in den Leibchen warm gelaufen, bis es dann wirklich nach echt langer Verzögerung zur Einwechslung kam. Auch da glaube ich, das gibt keine richtige Sicherheit und ich finde, es stärkt auch die Spieler nicht so richtig.
Wenn die du reinkommen sollen.
Genau, die du dann ja eigentlich so, denen du ja das Signal gibst, so und ihr helft uns jetzt hier nochmal in den letzten 40 Minuten oder 30 Minuten und dann nimmst du sie nochmal zurück, lässt sie nochmal warm laufen. Ich glaube, da gehst du als Spieler vielleicht auch erstmal nicht mit dem allerbesten Gefühl dann auf den Rasen.
Ja, wobei Hanke Olsen dann auch noch eine große Torchance hatte. Alle hatten
Hanke Olsen hat super gemacht, tatsächlich. Ja. Ich finde auch sehr stabil. Bei Hong halt tatsächlich zum wiederholten Male irgendwie kein Faktor gewesen. Ich fand auch die Szene.
Ist nicht zum wiederholten Male. In jedem Spiel ist er kein Faktor, in dem er kommt. Und ich frage mich schon ein klein wenig, womit ist seine Einwechslung begründet? Bei aller Liebe. Auch das ist ein Zeichen an die Bank, wo der ein oder andere sitzt, der auch schon Leistung gebracht hat und sich fragen dürfte, sag mal, was habe ich getan? Ja. Und deswegen möchte ich diese beiden Wechsel zusammennehmen, weil es steht symptomatisch dafür, wie Hendricks in diesem Spiel gewechselt hat. Ganz komisch, viel zu spät, falsch für mich auch, falsche Spieler rausgenommen. Es war wirr. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er einen Plan hatte, von dem er gesagt hat, okay, den Plan verfolge ich jetzt. Sondern es wirkte alles, ich möchte fast sagen, etwas zu emotional. Ja, also wenn mir der Spieler das signalisiert, ich bleib drauf, dann bleibt er drauf. Und also, das ist ja kein strukturiertes Vorgehen.
Nee, also Hanke Olsen zum Beispiel ist ein völlig nachvollziehbarer Wechsel gewesen. Das hat er ja auch selbst gesagt. Also wenn Dominic Kaur gelb sieht, dann müssen wir vorsichtig sein. Das war der Satz von Bo Henriksen, das ist nicht mein Satz, aber er hat recht, würde ich dann in dem Fall sagen.
Er könnte von dir sein.
Das war richtig. So Hong für Nelson Viper, da hätte ich sogar eher gesagt. Also wenn du das Spiel noch so dominant weiterspielst, ja, und das war ja die Absicht, die man dann hatte, dass man eher noch auf das dritte Tor geht. So hat die Mannschaft ja auch gespielt. Dann hätte es wahrscheinlich mehr Sinn gemacht, Nelson Viper weiter drin zu lassen in dem Spiel. Und wenn Johnny dann weiterspielen soll, dann spielen halt weiter Johnny und Nelson Viper. Ja, also da hat sich Hong über Monate halt tatsächlich nicht angeboten.
Frage, wollte man es dann hinten raus zu sehr entscheiden und hat deswegen wieder die Basics in der Verteidigung quasi vergessen, sowohl auf der Trainerbank als auch auf dem Platz? Offene Frage. Wollte man es zu sehr oder hätte man da den Stefan Bell wieder gebraucht, den wir auch schon in den letzten Spielen angemahnt haben, gegen Kiel, gegen Hoffenheim, der mal auf den Ball tritt und sagt, Leute, Wolfsburg macht gerade gar nichts mehr. Klar können wir hier noch das Dritte schießen, aber das ist Risiko und wir verlieren eventuell die Punkte. Fuß auf den Ball, lass die kommen, die müssen den Ball haben, wenn sie noch was wollen und wir schieben uns die Murmel hin und her und spielen Fußball. Aber es so gewaltvoll zu wollen, zu erzwingen, und das meine ich dann auch mit überemotional von Henriksen in diesem Moment, ist so unbedingt zu wollen, weil man das selbst verschuldet zum quasi K.O.-Spiel ausgerufen hat, im Vorfeld schon. Ja, das ist ja eine selbstgebaute Falle.
Ich bin da hin und her gerissen. Ich habe da für mich noch kein richtiges Urteil. Also zum einen finde ich schon, dass sie mit dieser Strategie, wir gehen auch mit einer Führung auf ein weiteres Tor in dieser Saison, sehr häufig recht bekommen haben. Ja, also wenn ich so jetzt an das Hinspiel gegen Dortmund denke oder auch an den letzten Heimsieg dann gegen den VfB Stuttgart, das waren ja genau Spiele, wo man sich nicht so tief hat fallen lassen, dass ein Gegner nochmal ins Spiel gekommen ist. Und Wolfsburg war tatsächlich tot. Ich glaube auch, da hätte man ein bisschen Tempo wechseln, mal hinten rumspielen, glaube ich auch sehr wenig Energie gegen sich gehabt, sage ich jetzt mal so. Also die Mannschaft, die wirkte schon sehr, sehr leblos. Umgekehrt finde ich halt, man hat sich halt mit dieser Strategie auch so viele Möglichkeiten oder so Halbmöglichkeiten noch erspielt, wo mir dann zu viel Zockermentalität im Abschluss war. Also man hat sich bis dahin gut durchgezockt eben, bis zum Torschuss. Aber ich finde, dann darfst du nicht zocken, dann musst du entschlossen sein. Und diese Entschlossenheit, die fehlte mir dann am Ende einfach komplett.
Ich würde noch ein Spiel in die Verlosung reinbringen, als kleines Gegenargument, und zwar das Spiel gegen Gladbach. Und Gladbach war nicht mausetot und Gladbach war dabei, das Spiel zu drehen und musste kommen und die Mannschaft hat eiskalt gekontert. Die Mannschaft kann das nämlich. Die kann absolut Killer sein. Aber dafür musst du dir einen kleinen Moment Zeit nehmen, dir den wunden Punkt aussuchen und dann zuschlagen. Und dann wirkte das wie gegen Gladbach, wie unfassbar abgebrüht und souverän war das. Ja, obwohl Gladbach zwischenzeitlich wirklich stark und auf den Ausgleich gedrängt hat. Das ist für mich noch so ein Spiel, um ein Gegenargument mal zu bringen. Da sind sie nicht zwangsläufig aufs dritte Tor gegangen, sondern haben Gladbach kommen lassen und haben daraus, aus dem Risiko, das Gladbach einsetzen musste, Kapital geschlagen. Und das hier wäre auch wieder so ein Spiel gewesen. Ey, Wolfsburg, wenn ihr noch hier was machen wollt, wie gegen Leipzig, dann kommt mal gucken, was das euch bringt. Also, das wäre für mich der richtige Ansatz gewesen. Ich gebe dir recht mit dem, was du sagst. Es waren für mich aber andere Spiele tatsächlich. Also, ein Gegner, der schon am Boden liegt, warum muss ich da weiter drauftreten in diesem Moment? Habe ich gar nicht nötig. Ich habe die 3 Punkte bereits. Da fehlte mir absolut Cleverness. Und da fehlte mir auch, und das hat Domi schon mal angesprochen, jemand von außen, von der Seitenlinie, der sagt, Jungs, ruhig. Ruhig. Ball nach hinten, keinen langen Schlag, nicht lang auf den Nelly, nicht lang auf den Johnny, spielt mal hinten ein bisschen rum, lasst die rennen.
Genau, also die Momente, die hätte man sich durchaus auch gönnen können. Und ich bleibe halt dabei, die Wolfsburger hätten, glaube ich, jetzt, ich glaube, die hätten keinen Ruckmoment mehr gehabt, in dem sie dann jetzt gegen so eine defensivere Strategie nochmal komplett aufgedreht wären. Also den Eindruck haben sie nicht gemacht. Deswegen würde ich auch sagen, da hätte man mehr Tempowechsel haben müssen, ja. Eben schon in den Momenten, wo du eine Angriffschance siehst, nach vorne spielen, versuchen dein Tor zu machen. Das war dann ja auch sehr zielstrebig, zumindest bis zum Tor. Und
leider nicht ins Tor.
Genau, aber hinten vielleicht auch immer mal wieder ein bisschen den Ball laufen lassen in den eigenen Reihen, Wolfsburg einen Schuss kommen lassen, ja, und einfach so ein Ding dann auch mal trocken mit nach Hause nehmen.
Vor allen Dingen, wenn du doch schon das Privileg hattest, nach einer Ecke zu treffen.
Ja, stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Nee. Triffst nach einer Ecke auch noch mit der Hacke, dann von ist
Dominic
es auch noch Kor.
Also
Dominic Kor und Dominic Kor mit dem Bizeps-Gruß hoch zu Markus Rühl in der Loge. So, das ist der legendäre Moment, belass es dabei. Wir hätten über nichts anderes mehr reden müssen. Wir hätten einfach nur noch über Handkäs reden können und wie schön es an der Sonne ist. So reden wir darüber, wie dieser Furz jetzt im eigenen Wohnzimmer für eine Woche steht.
Ja, tatsächlich. Ne? Wobei, ja, man darf das Tor von Dominic Kor, glaube ich, auch nicht völlig ignorieren. War jetzt, glaube ich, die 133. Ecke, die dann zum ersten Bundesliga-Saisontor geführt hat. Das ist natürlich schon eigentlich, ist ein erschreckender Wert. Vor allem Nadim Amiri hat hinterher gesagt, also er hätte auch nochmal den Vorschlag gemacht, also bitte, wir ändern jetzt mal die Strategie, ne? Also alle rennen bitte rein, nicht mehr an den zweiten Pfosten. Und ich hatte das Gefühl, die Bälle, die kamen wirklich maßgeschneidert in diese Räume und ich meine auch Hanko Olsen hatte ja noch diese Kopfballmöglichkeit zum 3:1. Da war ja wirklich eine Gefahr drin auf einmal in den Standardsituationen, das hat man die Saison wirklich lange, lange Zeit vermisst. Im Übrigen auch eine Erkenntnis, auch das hinterher Aussagen von vielen Spielern, da ist man sowohl nach vorne als auch nach hinten extrem unzufrieden nach vorne, weil man keine Gefahr ausstrahlt und alle sagen, wir haben aber eigentlich einen super Schützen, nach hinten hin, weil man die Anfälligkeit wieder nicht in den Griff bekommen hat.
Ja, und dann sind wir beim 2-2 oder wie sich jeder Mainzer dann fragte, war Wroso so spät? Boah, das musste wirklich nicht mehr sein. Also wirklich komplett unnötig. Und da kam dann halt einfach alles zusammen. Eine Mannschaft, die dafür bestraft wurde, ganz klassisch im Fußball, dass sie ihre Chancen und Halbchancen nicht genutzt hat. Vielleicht auch Halbchancen, die sie in der Hinrunde schon mal genutzt hat, die auch so ein Johnny Burkhardt da mal genutzt hat. Ein unglücklicher Wechsel kurz vor der Ecke, der da nicht hingehört. Und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Ja, viel mehr kannst du dazu fast auch nicht mehr sagen, weil da brauchen wir nicht über Taktik reden bei der Eckenverteidigung. Ja? Das ist in dem Moment ein Mismatch. Es ist ein schlichtes Mismatch. Und dann steht ein Cassie noch unglücklich vor Robin Zentner, wo er für mich vielleicht auch nicht zwangsläufig hingehört, weil er dem komplett die Sicht nimmt in dem Moment.
Ja, und den Ball tatsächlich dann noch eigentlich fast unhaltbar abfällt.
Ja,
ne?
Also wenn er da nicht ist, dann stoppt Robin den, indem er den fängt er mit dem Hemd. So, und das war's dann. Dann legt er sich drauf und das war's. Fertig. So, also da kommt dann eine ganze Menge zusammen und du merkst in diesem Moment Zuordnung, Panikmodus. Panikmodus. Scheiße, 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 scheiße. Und du weißt, das ist dann wieder Self-Fulfilling Prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung. Du weißt einfach, fuck, fuck, Ecke, Ecke, Vollalarm. Alter, das Ding geht rein, das könnte reingehen. Ach, es ist schon drin, fuck. Das ist genau dasselbe. Das ist exakt dasselbe. Und da merkst du, wir reden hier die ganze Zeit über die gleichen Muster, im Großen wie im Kleinen, die sich einfach wiederholen. Und da hat ein Trainer mal zu mir gesagt, Jan, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, achte drauf, dass sie die kleinen Dinge immer noch richtig macht. Was meinst du mit kleinen Dingen? Dass sie die Hütchen selbstständig wegräumt, dass die Bälle aufgepumpt sind, wenn sie auf den Platz gehen. Ich weiß nicht, was das für kleine Dinge bei Mainz 05 sind. So nah bin ich wirklich nicht dran. Aber diese kleinen Dinge scheinen gerade eben nicht mehr zu funktionieren. Und dann haben sie auf einmal diesen Schmetterlingseffekt und bilden sich 1:1 im Großen nach. Und das merkst du einfach gerade bei Mainz 05. Das ist ein Erfahrungswert, den diese Mannschaft mitnimmt. Das ist ein Erfahrungswert, aus dem Bo Henriksen 100% lernen wird und der ihm, glaube ich, kein zweites Mal passieren wird. Aber für mich persönlich war nicht das hier das K.O.-Spiel für Europa, sondern das K.O.-Spiel für Europa kommt erst noch.
Oh, da bin ich gespannt. Welches denn von den Vieren?
Bochum. Ganz klar Bochum. Also gegen jede andere Mannschaft ist es auch vollkommen okay, wenn du verlierst oder du holst einen Punkt, dann ist es auch ein Erfolg. Gegen Bochum, wenn du nach Europa möchtest, und da bin ich jetzt an dem Punkt, du kannst auch gegen schwächere Teams verlieren im Laufe der Saison. Alles okay, auch wenn du nach Europa möchtest. Aber nicht, wenn es um Europa geht, kurz vor Ende der Saison, und das ist das letzte schwache Team, auf das du triffst. Das sind die letzten garantierten, in Anführungszeichen, weil in der Bundesliga ist nichts garantiert, die letzten garantierten 3 Punkte, die du holen musst, wenn du das Ziel hast. So, und deswegen ist für mich jetzt auch nicht der Zeitpunkt zu sagen, ja, also jetzt kannst du Europa abschreiben. Das bringt jetzt gerade gar nichts. Ich nehme nicht jetzt den Fuß vom Gas, wenn ich sehe, oh, die Tore schließen sich. Nee, jetzt probiere ich noch durchzukommen.
Ja, das ist, glaube ich, auch so dieser klassische Selbstschutz, den manche
Leute dann
haben. Ja, aber
wir sind doch wieder da. Wir sind doch wieder da. Es ist wieder dieser klassische Selbstschutz. Wir sind wieder bei Self-Fulfilling Prophecy. Nee, ich will es jetzt nicht. Dann scheitern dann wir am Ende gegen Bochum und dann tut es weh. Nein, wir wollen das. Wir wollen auch gegen Bochum gewinnen und wir schaffen das.
Genau. Und ich würde auch übrigens sagen, wenn man so Bo Henriksen richtig würdigen möchte, mit allem, was er eingebracht hat von Februar 24 bis heute, das ist schon der Glaube an sich, der Glaube an seine Stärken, an seine Fähigkeiten und nicht jetzt irgendwie Angst und Knie schlotternd irgendwie in der Ecke zu sitzen und zu sagen, oh je, das Restprogramm, das ist ganz schlimm.
Hä? Florian, da ist jetzt Fofo drin.
Ja, das muss jetzt auch Rambozambo tatsächlich in den nächsten Spielen
Fofo
gehen.
Und Rambozambo.
Klar, bei München ne, kannst du jetzt erstmal nicht mit planen. Ich habe es aber schon mal vorhin gesagt. Frankfurt ist 100% da nochmal ein Spiel. Da kriegst du die Emotionen nochmal so richtig reingepackt. Ja, deswegen wird das mit Sicherheit ein 50-50-Spiel, unabhängig davon, wie das bei Bayern ausgeht. Und dann bin ich auch bei dir. Bochum verliert momentan nahezu jedes Spiel, also wie allerdings für Bochum glücklicherweise jede Mannschaft, die da unter den letzten drei gerade steht. Ja, also
keiner will nach Europa, genau. Und alle wollen absteigen.
Ja, so ungefähr. Könnte tatsächlich auch Minusrekord in Richtung Relegation werden, innerhalb bis jetzt der HSV. Dieses Jahr könnte er tatsächlich mal geknackt werden, so wie sich da alle präsentieren. Also natürlich ist das auch ein Spiel, wo du Vollgas dann geben musst, aber trotzdem gehst du dann halt als Favorit rein. Ja, also man hat schon, finde ich, gute Möglichkeiten, selbst wenn jetzt Bayern München ein Rohrkrepierer wird, was passieren kann, dass die halt feiern und Mainz nicht. Trotzdem hat man noch eine sehr, sehr gute Chance, sich eine richtig gute Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag zu erspielen, wenn es dann gegen Leverkusen geht.
Ich habe einfach nur Bock drauf. Entschuldigung. Nichts anderes. Ich habe Lust. Ey, ich darf gegen die besten Teams der Bundesliga im Kampf um Europa spielen. Seid ihr wahnsinnig, euch einzuscheißen? Habt ihr sie noch alle? Einfach Bock haben, Alter. Nichts anderes. Gar nichts. Einfach die kleinen Dinge wieder richtig machen. Morgens mit einem Lächeln aufstehen, schön aus der 05-Tasse trinken und mit guter Laune ins Stadion gehen. Die kleinen Dinge richtig machen, auch als Fan.
Also sagen wir es mal so, wenn Mainz jetzt aus den 4 Spielen nochmal die 9 Punkte der Hinrunde holt, ganz steile These, dann spielen sie europäisch.
Self-fulfilling Prophecy klappt auch in die andere Richtung übrigens. Ja, und eigentlich ist ja das, was Bo Henriksen der Mannschaft auch mitgegeben hat. Wir haben gesagt, das Tor wirkte ein bisschen glücklich. Aber wir haben ja festgestellt, die Mannschaft hat sich dieses Glück hier erarbeitet. Die Mannschaft konnte den Ball nur abfälschen und reinmachen, weil sie in diesem Moment da im 16er gewesen ist, weil sie ihr Glück erzwungen haben. Und genau so ist das mit allen anderen Dingen im Leben. Auch hier müssen wir das Glück jetzt einfach erzwingen. Fertig. So einfach ist die Rechnung.
Ja. Und ich bleibe ja dabei. Er ist der Trainer, der halt eigentlich allen so eingetrichtert hat, glaubt daran, mehr erreichen zu können. Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch so das Motto, mit dem man dann in die nächsten Spiele gehen muss. Ja, ob es dann am Ende klappt, weiß ich nicht. Ja, ich bin da ja als Journalist grundsätzlich auch neutral, aber ich sage auch ganz ehrlich, auch diese journalistische Anspannung jetzt in den letzten 4 Spielen, oh, da geht es jetzt um Europa, ja, und das sind knisternde Dinger, die lasse ich mir nicht nehmen. Da freue ich mich drauf.
So, und dann ist der Plan doch quasi gelegt. Alle vor dem Stadion mal richtig schön Handkäse essen, damit man auch richtig schön fit ist. Ne? Schon mal das Singen üben unter der Dusche. Dann auch nochmal schön Protein hinterher, damit die Stimmbänder richtig schön Sixpack kriegen. Und wenn wir das nächste Mal im Stadion sind, dann ist da Vollalarm, Alter. Und dann ist nicht mehr Halbgas und ich so, oh, jetzt bin ich aber ein bisschen traurig und die Mannschaft muss erst was liefern, damit ich mitgerissen werde. Dann ist, Alter, jetzt geht's hier Vollalarm nach Europa!
Mit richtig Fevo.
Mit richtig, war das nicht Fufu?
Fufu? Favo?
Favo?
Pavo?
Was ist denn jetzt? Was war es denn jetzt?
Ich dachte Fevo.
Verdammt.
Fofo. Müssen wir uns nochmal anhören.
Ja, nochmal anhören. Ich glaube, es war Fofo.
Fofo. Fofo.
Ja, dann ist richtig Fofo drin.
Wäre auch ein guter Name für eine Katze, denke ich gerade.
Glaubst du, er wollte ursprünglich einfach nur Pfeffer sagen und hat Fofo gesagt?
Der kleine Fofo möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden.
Der Hase heißt Fofo, wenn er zu lange im Pfeffer lag. Also ihr Lieben, bei uns, wir drehen jetzt endgültig, glaube ich, frei. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Lang ist sie ja nicht mehr. Aber ich würde mal sagen, wer nach der Folge keinen Bock auf Europa und Bock auf das nächste Spiel hat, der sollte sich Hilfe suchen. Ja, und wer noch mal ein bisschen Motivation braucht, soll mich einfach ansprechen. Ich schreie ihn gerne auch in der Freizeit an.
Ich kann es bestätigen. Das stimmt wirklich.
Also ihr Lieben.
Ist natürlich immer sehr angenehm, angebrüllt zu werden. Nein, also alles gut.
Komm, jetzt stell mich mal hier nicht als Choleriker da.
Nein, bist du nicht. Keine Sorge. Also wenn du deinen Handkäse hast, bist du auch ein ganz normaler Mensch.
Ich bin halt handkässüchtig. Macht es gut, ihr Lieben. Bis dahin, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.